Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Der November gilt eigentlich als der vollste Monat. Die meisten Menschen sind nämlich da. Urlaub war vielleicht im Sommer, vielleicht noch im September oder Oktober und ist dann irgendwann wieder an Weihnachten. Das Resultat ist so ein bisschen, alles ist voll. Die Züge sind voll, die Straßenbahnen sind voll. Wer mit dem Auto unterwegs ist, steht riesig im Stau. Und ich weiß zum Beispiel für mich, mich stresst das ungemein. Für mich gibt es fast nichts Schlimmeres, als im Stau zu stehen und nicht weiterzukommen. Es ist eng, wir haben alle keinen Raum und wir haben auch keine Zeit. Also Zeit, sich Zeit zu nehmen. Und da kommt Greta Taubert ins Spiel. Greta, eine Stunde gute Zeit für dich ist wenn?
Wenn ich das Gefühl habe, etwas Interessantes, Sinnvolles oder Glückliches zu erleben.
Ist das leichter oder schwieriger in so einem vollen Monat wie November?
Nee, die Möglichkeit, Glück zu erleben, ist eigentlich gleichmäßig gegeben, das ganze Jahr.
Sagt Greta Taubert. Hat versucht, in den Club der Zeitmillionäre zu kommen und ist heute Abend zu Gast in Die Radio Wissen. Eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Die Radio Wissen.
Und du darfst dir am Anfang bei uns was aussuchen. Wir haben immer einen Umschlag für einen Gast. Da steht handschriftlich auch drauf, eine Stunde Talk, Greta Taubert. Und wenn ich den öffne, wirst du die Möglichkeit bekommen, aus drei möglichen Aktivitäten was auszuwählen.
Machen wir das dann auch?
Es ist fiktiv. Wir können ja mal gucken, was drinsteht und dann entscheiden, ob wir es machen. Hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten mit Greta Taubert. Erstens, mit dem Kanu durch Leipzig paddeln.
Im Bin Sommer. There, done that. Habe ich schon gemacht, würde ich aber jederzeit wieder machen.
Weil?
Weil eine Stadt aus der Wasserperspektive zu erfahren, ist wahnsinnig schön. Also man kann nämlich zum Beispiel von hinten in diese Villengärten reingucken. Da passiert immer was Interessantes. Und natürlich, man kann sich treiben lassen, man kann ein bisschen weiter paddeln. Es sieht auch teilweise aus wie so ein Urwald. Also dieser Auwald, der wird ja richtig naturbelassen in Leipzig. Und man kann mit Glück sogar den Eisvogel sehen.
Schön.
Ja, also es ist tatsächlich eine total schöne Erfahrung. Ja.
Bist du dann, also hast du die Kondition? Ich finde das immer sehr, ich finde Paddeln anstrengend tatsächlich, wenn ich dann immer so rechts und links und Oberkörper und so.
Ich paddel gerne zu zweit und sitze dann
hinten. Du lässt
hinten.
Paddeln. Und wirst nicht dabei gesehen, wenn du paddeln lässt. Zweite Möglichkeit, ist auch Kanu, aber ist Ausland. Auf dem Yukon durch Alaska paddeln und sich zwei Wochen nur von dem ernähren, was die Natur dort zu bieten hat. Also Fische, Pflanzen, Pilze,
ja,
schon mal gemacht?
Ja, fände ich mega.
Hast du schon mal gemacht?
Fall. Also ich glaube, Alaska ist mir zu kalt, aber ich glaube, im Sommer haben die auch ein paar warme Tage, oder?
Ja, ich weiß nicht, wie warm es wird. Ich glaube, nicht so warm.
Na, also dann würde ich lieber einen etwas wärmeren Breitengrad wählen. Also ich bin wirklich, ich hasse Kälte, obwohl ich aus einer Region komme, wo es irgendwie ziemlich kalt wird, vielleicht gerade deswegen.
Wo kommst du her?
Aus Thüringen.
Okay.
Aus dem Thüringer
Wald. Das grüne Herz Deutschlands.
Genau, da liegt jetzt auch schon Schnee und ist alles schon schön. Jetzt ist weiße Herz. aber losziehen, ich angel ja auch total gerne.
Okay.
Ich sammle total gerne alles Mögliche ein. Da muss man jetzt natürlich in Alaska dann auch wissen, was kannst du essen. Also hier in Deutschland würde ich mich mit Wildkräutern und Beeren und Pilzen und so durchfinden. Aber in einem anderen
müsste man vorher nochmal so einen Kurs irgendwie machen, was man wie essen kann. Alaska und Lachse geht wahrscheinlich zu einer gewissen Jahreszeit, vermute ich.
Ja, das wäre schon toll. Also richtig mal so Lachsangeln, das würde ich total gerne machen. Ich habe in Thüringen, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich aber
sag mal ruhig.
So ohne Angelschein habe ich das jetzt dann gemacht.
Oh,
so.
Das ist bestimmt verjährt.
Aber das ist verjährt, genau. Angeln verjährt sehr schnell, so schnell wie der Fisch verdaut ist. Ich interessiere mich sehr für Fische, also nur die man essen kann. Und
woher kommt das?
Weiß ich nicht. Ich habe auf meinem Klo liegt die sächsische Junganglerfibel. Und in der
so,
lese
gibt's?
Ich, ja, wirklich. Und da stehen alle Fische, die man in Sachsen angeln kann, stehen da drin. Und das lese ich mir mit großer Muße total gerne durch, irgendwie in einer Badewanne. Und entdecke sozusagen die kleine Poesie, sowas wie, pass auf, mein Lieblingssatz, rate ich dir jetzt, der Rapfen ist ein Oberflächenräuber.
Ah, Rapfen ist wahrscheinlich ein Fisch.
Der Rapfen ist ein
und der
Fisch.
Oberflächenräuber heißt irgendwie knapp unter der Wasseroberfläche, da holt er sich oder an der Oberfläche holt er sich so Insekten
genau.
oder
Springt
irgendwie sowas.
Springt teilweise raus. Ne? Man sieht das immer, wenn dann die Fische steigen und so. Und überhaupt die Raubfische, das sind auch die, die mich interessieren.
Wie schmeckt so ein Rapfen?
Ich habe ihn noch nie gefangen, weil ich angel ja jetzt nicht mehr, liebe Behörden da draußen. Aber ich vermute, er wird ein festes Fleisch haben. Er ist ein Einzelgänger. Er zieht sozusagen seine Kreise, hat dadurch gute Muskulatur, ist relativ groß. Also ich würde gerne im Leben mal einen Rapfen begegnen, ja.
Dritte Möglichkeit wäre ein Wochenende in Frauenwald am Rennsteig.
Ja, das ist mein Heimatort.
Ist das so?
Ja.
Okay.
Ja.
Ja, höre ich große Begeisterung raus.
Also wenn es jetzt nicht so kalt ist, also in Frauenwald lernt man was über die verschiedenen Arten von Nebel zum Beispiel.
Da hat Nebel mehr als ein Wort.
Richtig, 50 Shades of Grey.
Ja.
Ja, also das kann man in Frauenwald auch kennenlernen. Auch natürlich Ruhe, Muße.
Family
also,
noch da?
Family ist auch noch da. Insofern, ja, klar, warum nicht? Also auch mal ein Wochenende ganz in Ruhe mit der Family im Nebel stochern. Das ist auch gut.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also Kanu in Leipzig, Kanu auf dem Yukon oder das Wochenende zu Hause?
Nehme ich immer die Lachse.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk, Greta Taubert ist zu Gast. Du hast dich auf die Suche nach so einer Art anderen Reichtum gemacht für das Buch im Club der Zeitmillionäre. Hast du das Gefühl, fündig geworden zu sein?
Naja, die Suche, die ist nicht so richtig abschließbar, würde ich mal sagen, weil die Suche ja auch eine danach war, was ist eigentlich wertvoll im Leben? Mhm. Ne? Und wenn wir jetzt eben sagen, ist es Geld? Das lässt sich immer sehr einfach beziffern. Ja? Also wenn ich sage, wann bin ich eigentlich reich, wann geht es mir eigentlich gut und ich definiere für mich selber einfach so eine Einkommenslinie oder eine Karrierestufe oder so, dann könnte ich irgendwann sagen, ja, ich glaube, jetzt geht es mir gut.
Aber dann kommt der Maßstab von außen oder nicht vom inneren Gefühl her.
Ja, oder man hat sich das mal durchgerechnet und sagt, okay, wenn ich meine Schulden bezahle, wenn ich meine Miete drin habe, wenn ich mein Auto abbezahle, wenn ich, was weiß ich, noch genug Geld für einen Urlaub habe, ich brauche so und so viel und wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Eine relativ einfache Rechnung und ich wünschte, es wäre so einfach mit dem Reichtum. Aber ich habe ja diese Formel mal umgedreht, diese Zeit-ist-Geld-Formel. Ne? Welcher Reichtum steckt also in der Zeit selbst? Und das ist schon ein bisschen schwieriger zu beantworten tatsächlich. Also so eine Suche, die mäandert eben auch ein bisschen. Manchmal glaubt man, jetzt hast du es gerade gefunden.
Ist und greifbar und dann flutscht das wieder weg.
Genau. Insofern, es lässt sich nicht abschließen. Wer Zeitmillionär werden möchte, der muss bereit sein, sozusagen immer wieder diesen Reichtum auch zu entdecken.
Was ist mit der Idee dahinter? Also warum hast du es ursprünglich gestartet, das Projekt? Da wird es ja irgendeinen Punkt für dich gegeben haben, wo du gedacht hast, mir fehlt jetzt was oder es muss was anders sein oder so.
Ja.
Oder hast du das Gefühl gehabt, mal wieder ein Buch schreiben zu müssen? Hm. So wirkt es nicht.
Nee. Es war so, dass mich, glaube ich, das ergriffen hat, was so viele in meiner Generation, vielleicht auch über meine Generation hinaus kennen, so um die 30-Jährige, die das Gefühl haben, in 1000 Hamsterrädern gleichzeitig zu strampeln. Wir wollen alles gleichmäßig richtig machen.
Hamsterrad sieht ja von innen auch aus wie eine Karriereleiter.
Richtig, ja. Genau. Also rennen wir die einfach mal möglichst schnell auch entlang und noch eben alles gleichzeitig. Also wir wollen top im Job sein, wir wollen super aussehen, wir wollen ein guter Familienmensch sein, im Nebelstochern in Frauenwald, Lachse fischen, Sport machen und so weiter. Und diese Ballung dessen hat sich aber irgendwann nach einem Schleudertrauma angefühlt. Nicht so weit, dass ich einen Burnout gehabt hätte, aber ich habe mich gefragt, muss das eigentlich sein und wie kommst du eigentlich aus so einem Hamsterrad wieder raus, bevor es vielleicht soweit ist?
Schleichend, dass du irgendwann gemerkt hast, es wird immer schlimmer, dass dich dann hingesetzt oder gab es manchmal, ist es ja auch so, dass es an einem Ereignis wirklich nochmal deutlich wird?
Im Buch nehme ich ein Ereignis.
Ich glaube, eine Konferenz in Hamburg, wo du hin musst oder so.
Mhm. Genau, wo ich dann zu spät wach werde, zu spät in den Zug springe, zu spät bin, mich total ärgere und mich frage, funktioniere ich eigentlich richtig und will ich eigentlich überhaupt richtig funktionieren? Und habe dann den Entschluss gefasst, vielleicht will ich einfach mal nicht funktionieren. Und was passiert eigentlich, wenn man nicht richtig funktioniert? Bin ich dann für immer total draußen? Verassel ich total? Werde ich zum Punk? Besetze ich nur noch Häuser?
Die Haare dazu hättest du ja.
Ja, genau. Also das war so eine Fragestellung, die sich jetzt nicht nur aus dieser einen Hamburger Konferenz ergeben hat, sondern erstens dieses Überforderungsgefühl postmoderner urbaner Subjekte, sage ich mal, hat sich wie so ein Sediment aufgeschichtet. Und zum anderen beschäftige ich mich ja in meinen Büchern und Veröffentlichungen schon länger damit, gibt es eigentlich auch eine Idee oder welche Ideen gibt es eigentlich jenseits dieser Geldlogik, dieser Wachstumslogik? Das ist immer schon was mich interessiert.
Aber jetzt bist du ja Teil der Gesellschaft weiterhin. Das heißt, ihr habt dann, glaube ich, mit dem Verlag so eine Konstruktion gewählt. Haben die dir wirklich ein Grundeinkommen über ein Jahr gezahlt?
Ich habe gefragt, ob ich sozusagen einen Vorschuss bekomme, von dem ich leben kann. die Grundeinkommensszene und auch andere Akteure rechnen immer so mit etwa 1000 Euro im Monat, die man so als Existenz, als würdiges Existenzminimum ansetzen kann. Und so habe ich mir das dann eben durchgerechnet und habe denen gesagt, es ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern natürlich, es sollte auch was am Ende bei rauskommen. Aber wenn man aus dem Hamsterrad kommt, das immer nur sagt, die und die Leistung wird in dem und dem Maße von dir erwartet, dann ist die Tatsache, dass ein Verlag sagt, schreib einfach über diese
dieses Erlebnis.
Ja. Also wenn du eben die ganze Zeit in der Gosse hängst und irgendwie deine Haare anguckst oder eben mit dem Kanu durch Leipzig paddelst, das ist alles okay. Und dann sitzt du vor der großen Freiheit.
Ja. Und dann?
Es gibt unterschiedliche Stadien, glaube ich, auch davon. Also am Anfang habe ich gedacht, Wahnsinn, ich sag jetzt alles ab.
Wie haben die denn reagiert? Also du bist ja in Kontexten drin, wo Leute dann auch sagen, wäre ganz gut, wenn du das nächste Woche oder übernächste Woche machen würdest. Haben die das verstanden?
Komischerweise, also die Sachen, die ich angenommen hatte, habe ich noch fertig gemacht. Ne? Aber so die neuen Sachen, das fällt einem ja auch total schwer.
Ja, mal also, Nein sagen.
Jede Anfrage ist ja auch schmeichelhaft. Absolut. Und ist ja auch, da sieht jemand was in dir, da will jemand was von dir. Das ist ja auch total schön, besonders wenn man seinen Beruf auch liebt. Und dann zu sagen, nein, ich möchte lieber nicht, ist total schwierig. Habe ich auch, kenne ich eigentlich auch überhaupt nicht. Und das musste ich tatsächlich auch erstmal so ein bisschen lernen und aushalten, dass dann Leute sagen, ach so, ja, okay, na gut, dann vielleicht später mal. Und denkst du mal so, sagen die so einfach, ja gut, okay, hätten sich ja mal ein bisschen ärgern können oder mal ein bisschen nachfragen können.
So wichtig bin ich doch nicht.
Ja, verdammt. Ja. Ne? Das muss man auch erstmal so ein bisschen aushalten, dass man sagt, ich werde vielleicht irgendwann auch nicht mehr gebraucht. Ne? Aber, und dann ist es wichtig, so seinen Arbeitsplatz auch zu verlassen. Weil wenn man nämlich einfach am Schreibtisch sitzen bleibt und so denkt, ich lese jetzt hier die anderen Bücher oder so, dann wird man wieder in den Produktionsrhythmus reinkommen, denn der ist ja verinnerlicht.
Ja, der ist auch schön einfach in dem Moment. Also das ist das mit demselben Muster, was dann sofort da ist.
Ja, der ist in dir drin. Also so dieses auch, also das Funktionieren bedeutet nicht nur, dass ich in der äußeren Struktur funktioniere, sondern die Hamsterräder sind auch in uns drin, ja. Und denen abzusagen, also auch Freunden teilweise abzusagen, ich will mich eigentlich nicht verabreden. Kennst du das, wenn man so zum Beispiel in Berlin oder in irgendeiner anderen Stadt oder auch in Leipzig, wie ewig das manchmal dauert, bis man jemanden trifft? Also da müssen Eikalender miteinander fast nebeneinander gelegt werden. Dann hast du einen Termin gefunden, dann wird aber trotzdem noch fünfmal nachgefragt. Und bist du gerade da? Und wo bist denn du? Und wie ist denn das jetzt gerade? Du hast mehr Aufwand, diesen Termin zu verwalten, als am Ende wahrscheinlich in dem Treffen tatsächlich drinsteckt.
Was dann vielleicht auch kürzer wird, weil am nächsten Morgen ja noch ein wichtiger Termin dazugekommen ist und man deshalb früh nach Hause muss oder irgendwie sowas. Aber wie hast du das geschafft? Also wie hast du dir dann irgendwann doch einen strukturierten Plan gegeben oder hast du erstmal dich einen Moment lang auch treiben lassen und dann geguckt, was auftaucht? Also wie bist du vorgegangen?
Ich habe mich eigentlich, also der Versuch war, sich wirklich treiben zu lassen. Also sich komplett von auch den eigenen Funktionslogiken frei zu schlagen. Die Leute, die ich treffe, sind nicht systematisch recherchiert, sondern die fließen mir mehr oder weniger dann immer zu. Ja, ich habe die auch nicht, wenn ich sie getroffen habe, mit einem konkreten vorbereiteten Fragenplan besucht, sondern habe eigentlich gesagt, lass uns einfach mal Zeit miteinander verschwenden oder verbringen oder verwenden. Je nachdem, was derjenige vielleicht auch wollte. Und dann eröffnen sich plötzlich ganz neue Begegnungen und Spielräume dafür. Das war wahnsinnig interessant, auch jetzt für mich sozusagen als Journalistin, wie geht's denn dann weiter damit, einfach mal zu sagen, ich objektiviere dich nicht. Du bist nicht derjenige, der hier für meinen Text oder für meinen was auch immer irgendwas beiliefert, sondern erstmal will ich wissen, wo du eigentlich stehst und was ich von dir lernen kann. Das hat wirklich ziemlich viel umgedreht, das war spannend.
Hast du es ein Jahr geschafft, gemacht?
Na, also ich dachte eigentlich, ich könnte doch so die weibliche Tom Hodgkinson sein, so der Profi-Müßiggänger und schreibe jetzt, wie toll das ist, wenn wir alle nichts mehr machen, wenn wir den totalen Generalstreik proben. Deutschland goes punk, ja. Aber das habe ich, um ehrlich zu sein, nicht besonders lange durchgehalten. Das ging ein paar Wochen gut und dann hat mich so eine Traurigkeit überfallen, wo ich gar nicht genau wusste, woher die kommt, ja. Weil ich konnte doch machen, was ich wollte. Ich hatte doch frei, ich hatte super Leute um mich rum, es war Sommer, es war schön und so. Warum war ich denn jetzt so traurig? Und habe ich mal so nachgelesen, ich habe ziemlich viel in dieser Zeit auch gelesen, es taucht auch in dem Buch mit auf, also immer wenn so eine Frage kommt, wie funktioniert denn jetzt Müßiggang, das ja, lese ich mir nachlesen. Doch mal an.
Ja, so. Gibt es auch Quellen zu?
Richtig, so gloriose Verschwendung, alles klar, das finde ich doch spannend, hey, ich bin ein totaler kapitalistischer Rebell, toll. und dann habe ich eben auch nachgelesen, was ist denn jetzt, wo kommt denn jetzt diese Traurigkeit auf einmal her?
Und?
Lese bei dieser klerikalen Spaßbremse Thomas von Aquin nach, der sagt, ist eine Todsünde. Da würde ich jetzt als säkularer Mensch sofort sagen,
vielleicht nicht.
Mach dich mal locker. Ja. Wir sind da schon ein paar Jahrhunderte jetzt weiter. Aber Aquin schreibt, es sei eine Trägheit des Herzens. Und dieses Herz fühlt nicht mehr die Größe, die es eigentlich haben kann in der Welt, sondern wird immer kleiner. Der Mensch traut sich nichts mehr zu. Er verschwindet sozusagen einfach so bei Aquin vor Gott und ich bei mir selber irgendwie vor den Möglichkeiten und Potenzialen, die ich tatsächlich auch habe. Und als ich das begriffen habe, dass ich gerade schrumpfe, dass ich irgendwie mir auch wirklich immer so wankelmütiger werde und so, da habe ich gedacht, nö, ich glaube, ich habe eigentlich auch richtig Lust, wieder rauszugehen. Und das ist ein ganz krasser Unterschied, wenn du eben nicht aus dem Muss, sondern aus dem Können heraus handelst. Das war dann eigentlich total schön.
Was war für dich so die erste besondere Begegnung, die du dann auch angegangen bist? Wen hast du getroffen?
Der erste war, glaube ich, tatsächlich Michael Bohmeier, der das Grundeinkommen verlost. Weil ich mir Gedanken darum machen wollte, wie kriege ich denn in meinem schönen Zeitwohlstandsjahr eigentlich Geld her? Und ich würde ihn eben auch als Zeitmillionär bezeichnen, weil er sich selbst also auch ein Grundeinkommen beschafft hat. Weil,
hat er gecrowdfundet oder wie hat er das gemacht?
Also er hat mal eine Internetplattform gegründet, die jetzt immer noch Gewinne abwirft und die er sich sozusagen monatlich auszahlen lässt. Okay. Das heißt, er ist finanziell so halbwegs irgendwie abgesichert, ist jetzt glaube ich nicht wahnsinnig viel.
Nein, er hat so einen Grundstock, der da ist.
Genau. Und er hat sozusagen ähnliche Verläufe von diesen jetzt kannst du machen, was du willst Erfahrungen gehabt und hat dann gesagt, also ich kriege gerade total viel Lust, mich einzubringen in Gesellschaft, was zu machen, für andere irgendwie da zu sein, mich für meine Familie irgendwie zu engagieren. Hä, ist das normal? Ist das bei allen so? Kann ich gar nicht sagen. Also könnte ich doch mit meiner Zeit jetzt Grundeinkommen crowdfunden. Und er geht ins Internet unter meingrundeinkommen.de und sagt, Leute, wollen wir Grundeinkommen ausprobieren? Dann spendet hier. Er hat tatsächlich, also bis 12.000 Euro voll sind, dann wird dieses Grundeinkommen verlost.
Also ein Tausender pro Monat über ein Jahr.
Genau, genau. Und das wird verlost und die haben mittlerweile, glaube ich, fast 60 Grundeinkommen verlost und haben auch bei denen ähnliche Verläufe wie bei mir. Also man empfindet einfach eine Entspannung, eine gewissermaßen Befreiung vom Zwang, die nicht dazu führt, dass man irgendwie dauerhaft sich so immer tiefer in die Couchritze sinken lässt, sondern dass dieser Moment tatsächlich kommt zu sagen, was will ich denn eigentlich machen? Ich glaube, 3/4 der Menschen, die gefragt werden, würdest du denn weiterarbeiten, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre, sagen ja. Mhm. Und das Interessante umgekehrt ist aber, würdest du glauben, dass andere Leute weiterarbeiten, wenn für ihr Einkommen gesorgt wird.
Und dann sagen die Leute nein.
Genau, 80% sagen dann nein, die anderen würden nicht weiterarbeiten. Weil das sind doch so viele Scheißjobs da draußen. Aber viele Menschen sind vielleicht auch mit Jobs, die wir uns nie vorstellen könnten, dass sie Spaß machen. Ich verstehe nicht, wie mein Steuerberater freiwillig Steuerberater sein will. Aber er möchte das, er findet das wirklich
gut. Wenn er es gut findet.
Ja, und deswegen ist, glaube ich, das oft auch eine Unterstellung, dass Leute nicht arbeiten wollen. Aber, und das zeigen auch andere Studien dann wieder, sie wollen weniger arbeiten und sie wollen selbstbestimmter arbeiten.
Also wirklich, ich glaube, du schreibst das auch, da reden wir eher über, sagen wir mal, 30 Wochenstunden und gleichzeitig aber selbstbestimmt.
Genau. Ja. Also 30 Wochenstunden ist eigentlich schon mittlerweile die durchschnittliche Arbeitszeit in Deutschland, weil sehr viele Menschen Teilzeit arbeiten. Davon auszugehen, dass 40 Stunden immer noch das statistische Mittel sein, ist Quatsch.
Quark.
Und wenn man sich jetzt überlegt, man würde eine Arbeitszeitreduktion anstreben, dann kann man ruhig noch ein bisschen weiter runtergehen. Also jetzt mal ganz utopistisch gedacht. Ja.
Gab es Begegnungen für dich, die ganz besonders waren? Also klar, natürlich, wenn sie jetzt nicht irgendwie auch was aussagen würden, würden sie es nicht ins Buch schaffen. Aber wo waren für dich Sachen, die dich nachhaltig berührt, vielleicht verstört haben, vielleicht auch ganz weit raus aus deiner normalen Komfortzone waren? Gab es sowas?
Ja, ich mag es natürlich, mich immer möglichst weit irgendwie rauszubewegen und zu gucken, wie weit kann ich diese Idee treiben? Was bedeutet Zeitwohlstand, wenn ich es wirklich mal komplett ernst nehme und dorthin gehe, wo Zeit die einzige Währung ist, die noch existiert und ansonsten Geld überhaupt gar
alles loslassen.
Und da bin ich zum Beispiel in so ein besetztes Tipi-Dorf an der Spree da eingezogen.
Spree-Indianer sind das, glaube ich, ne?
So habe ich sie genannt. So. Aber also Tipi-Länder, der Ort heißt Tipi-Land, weil die da aus so Schrott so Indianerzelte bauen. Und das ist sozusagen eine Allmende mehr oder weniger. Also Leute können sich dort über Couchsurfing in die Zelte einmieten. Und das habe ich eben auch gemacht. Habe ich eine Anfrage hingeschickt, hallo, kann ich einziehen? Und dann hatte ich so ein paar...
Hast du transparent gemacht, was du machst? Also, ja, du hast immer auch gesagt,
ja,
schon,
genau, dass Fernand, es... Ja, genau, okay. Fernand wusste das, aber nicht alle. Das ist ja ein kribbeliger Haufen, ja. Das kann man nicht die ganze Zeit...
Nein, aber du hast nicht sozusagen, hast dich da eingemietet und dann hinterher drüber geschrieben, sondern wenn dich einer gefragt hat, bist du damit transparent umgegangen.
Genau.
Ja. Wie lange warst du da?
Ich glaube, ich war am Ende nur 5 oder 6 Tage da, aber das war so intensiv, in einer Struktur zu leben, in der es eben keine Struktur gibt. Also es gab halt auch keine Duschen, keine Klos. Wir sind dann immer in die Spree gesprungen.
Auch für groß?
Für groß nicht in die Spree gesprungen. Da musste man sich dann, also es ist wirklich ein Problem, ja, das zu lösen auf einem doch sehr abgegrenzten Stück Land, mitten in der Stadt halt auch. Ich bin in Clubs dann gegangen, die da um die Ecke sind, also das Kater Blaues gegenüber und noch so andere. Ich habe in einer Obdachlosenunterkunft geduscht und da auch mal gefrühstückt. Das sind dann schon so Grenzerfahrungen, wo du denkst, wow, also die Idee dreht sich gerade so ein bisschen.
Aber geht es den Leuten gut? Also wiegt das sozusagen, weil es hört sich ja ein bisschen, vielleicht ist das jetzt auch nur unsere Sichtweise in der Blase, dass es nicht Komfort vor uns ist, sondern für die Menschen ist das eben nicht wichtig. Das, also vielleicht ist auch, wiegt es auf die falsche Frage. Also geht es denen gut, wäre vielleicht die ehrliche Frage.
Auch das lässt sich nicht pauschal beantworten. Ja. Im Sommer ist so ein Leben als quasi Punk-Camper leicht.
Leichter.
Da ist alles grün, da kann man eben auch mal in die Spree springen. Man wird nicht wirklich sauberer, aber Spaß macht es zumindest, irgendwie über so ein Seil sich reinfallen zu lassen. Man containert halt die Lebensmittel, ne? Also holt die aus den Mülltonnen raus. Es wird viel geschnorrt und so.
Was ja auch nicht leicht ist.
Nee. Also da landen halt auch schon die Leute, die dir auf der Straße dann immer so dich dann halt fragen, hast du mal einen Euro? Aber das war eben auch mal interessant, mit denen dann zusammenzuleben. Was passiert denn mit diesen Euros, die dann irgendwie tatsächlich in so eine Gemeinschaft zurückgespeist werden? Trotzdem, und ich war schon in vielen Kommunen und auch für dieses Buch wieder auch noch in anderen, hatte ich den Eindruck, dass jeder sein Stück Zeitwohlstand für sich lebt. Also das ist so trotzdem egoistisch.
Das ist keine Gemeinschaft.
Nicht an dieser Stelle. Also es gibt temporäre Gemeinschaften, wo man einfach sagt, ach ja, jetzt sitzen wir hier zusammen und es ist lustig und es geht ein Joint rum und so. In diesem Moment ist es lustig, aber die Verantwortlichkeit für diesen Ort und für die Gruppe an sich ist nicht bei allen ausgeprägt. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt, dass ich auch an die Außengrenzen meiner Idee gestoßen bin. Und es hat sich so gedreht, dass ich dachte, alleine für mich selber zu suchen, wie es denn mir gut gehen kann, greift eigentlich zu kurz. Also jeder Wohlstand, der nur für sich selbst verwendet wird, ist ein egoistischer und damit auch irgendwie unschöner.
Hast du Gemeinschaft gefunden, die eher das für dich trifft an anderer Stelle?
Ja, schon. Also ich habe auch die älteste politische Kommune in Deutschland besucht, Niederkaufung in Hessen. Und ich war ganz überrascht, weil die Kommunenerfahrung, die ich bisher gemacht habe, die haben immer so einen experimentellen Geist noch dabei. Und die gibt es aber eben schon sehr viele Dekaden. Und das ist eine Arbeitskommune. Ja, also die haben verschiedene Gewerke. Da wird Obst angebaut, da gibt es eine Käserei, da gibt es eine Demenzpflege, da wird Elektromobilität ausprobiert, Schlosserei und so weiter. Und jeder, der da reinkommt, übereignet alle das Geld, alle Besitztümer der Kommune und auch, was er verdient, sowohl in den kommuneeigenen Gewerken als auch, wenn man außerhalb arbeitet, für die Gemeinschaftskasse. Das bedeutet, man muss bereit sein zu sagen, ich arbeite für die Gemeinschaft ohne Geld, ohne für mich persönlich, für mein persönliches Habenwollen.
Aber heißt das auch, die suchen sich die, die neu aufgenommen werden, dann gezielt aus? Du schilderst das, glaube ich, dass so, ja, es gibt eine Art Bewerbungsverfahren, würde man das, glaube ich, nennen, oder?
Ja, das ist auch sogar ziemlich hart.
Okay.
Also ich glaube, das ist tatsächlich für dieses Überleben dieser Gruppe notwendig, dass sie halt sagen, mit Künstlern können wir gar nicht so viel anfangen. Die sozusagen, wir müssen einfach ganz hart rechnen, wie viel brauchen wir, um uns biologisch zu ernähren, um die Flächen zu erhalten und so weiter. Wir brauchen Handwerker, wir brauchen Lehrer, wir brauchen so das, was eine, ja,
kleine Gesellschaft braucht.
Eine kleine Gesellschaft braucht. Und der Überbau, ja, also um einen sozialistischen Begriff einzuführen, den können die sich da nicht leisten in dieser Struktur. Und das fand ich schon auch, also ich wusste, ich würde da wahrscheinlich nicht aufgenommen werden, obwohl ich jung bin. Ich könnte ja vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen umschulen. Aber alte Leute, die wenig Rentenanspruch haben, keine größeren Einkünfte mehr einbringen können und damit sozusagen der kleinen Gesellschaft zur Last fallen, werden da nicht mit aufgenommen.
Aber hast du trotzdem das Gefühl, dass trotz dieser recht strengen Rahmenbedingungen das Gemeinschaftsgefühl dann größer ist? Okay.
Genau, also die haben füreinander ein Verantwortungsgefühl. Mhm. Ne? Also dass sie halt einfach sagen, natürlich gibt es da auch Konflikte, wie es in jeder Gruppe Konflikte gibt, die sind konsensorientiert, das heißt ewige Pläne. Das kann natürlich manche total annerven, die wollen dann auch wieder raus aus der Kommune. Aber insgesamt gibt es eine ganz starke Identifikation mit der Idee, die dort leben, nämlich eine Solidarökonomie, eine Gemeinschaftsökonomie, einfach mal ein anderes Leben auszuprobieren. Die meisten, die ich da kennengelernt habe, die haben gesagt, sie haben viele Jahre versucht, irgendwie in dieser Gesellschaft hier einen Platz zu finden, haben irgendwann gemerkt, wie sinnlos und egoistisch und allein und vereinsamend das auch war und wollten etwas anders machen und sind deswegen dorthin gegangen und obwohl sie viel arbeiten, teilweise auch über 30 Stunden, fühlen sie sich aber gebraucht. Und das ist nämlich ein Aspekt von Arbeit, der auch sehr, sehr wichtig ist. Wenn du merkst, ich arbeite, damit es dieser Gemeinschaft gut geht, damit es irgendwie tatsächlich den einzelnen Mitgliedern, den Häusern, von all dem, damit es das biologische Essen gibt, dann entwickle ich einen anderen Bezug dazu. Und ich glaube, das ist eben, ich nenne es mal draußen, bei uns, in vielen Fällen irgendwie verloren gegangen.
Dass wir weil gar so die nicht Anonymität mehr irgendwie da ist. Also es gibt zwar eine Gemeinschaft, aber die ist so weit weg, dass sie für mich nicht spürbar, nicht identifizierbar ist.
Ja, wir begreifen nicht, warum muss ich denn eigentlich, wenn ich, weiß ich nicht, die interne Kommunikation in irgendwie einem mittelständischen Unternehmen mache, im Urlaub auf meine Mails zugreifen, damit ich irgendein Newsletter noch absetzen kann. Also weißt du, das
da gibt es den Bezug nicht zur Gemeinschaft. Ja.
Genau.
Ja,
das es erschließt sich mir nicht, warum das jetzt tatsächlich so wertvoll ist. Und das fand ich schon sehr spannend. Das wäre so eine Begegnung auch gewesen, wo ich dachte, vielleicht kann man das hochskalieren? Kann man Elemente davon eigentlich auch in unsere Gesellschaft wieder einspeisen?
Sagt Greta Taubert, hat so ein bisschen versucht, über mehrere Monate, knapp ein Jahr, mehr Zeit zu finden. Du hast das Buch selbst genannt oder dein Titel im Club der Zeitmillionäre oder zusammen mit dem Verlag?
Nee, den habe ich mir ausgedacht.
Weißt du, was mir noch fehlt so ein bisschen in dem, was du gerade geschildert hast? Das hört sich alles für meine Ohren noch sehr, wie soll ich das sagen, sehr schwer an. Weißt du, wie ich das meine? Also das ist gut durchdacht, das sind Leute, die sich viele Gedanken machen, das verstehe ich auch. Aber hast du irgendeinen Ort gefunden, an dem ein Stück Leichtigkeit mit dazu kam?
Ja, also beziehungsweise ich hätte gedacht, dass das Thema ein leichtes ist.
Mhm.
Zeitwohlstand, das war der Begriff, der mir
vorgeschwebt ist. Da steckt die Sinnfrage hinter. Da bist du ganz schnell bei der Frage, was will man eigentlich?
Richtig, und dann wird es schwer. Mhm. Also was heißt schwer? Meine Lösung ist ja, ins Leichte dann zu gehen, ne? Mhm. Und zu sagen, ich möchte mich einem Moment hingeben. Ich möchte mich mit Menschen verbinden. Ich möchte mit den Abenteuer erleben. Ich möchte mich befreien. Aber es war schwieriger, als ich gedacht habe.
Ist den Menschen das bewusst? Also hast du das Gefühl, häufig auf glückliche Menschen getroffen zu sein?
Ich bin auf Menschen gestoßen, die sinnvoll und durchaus reflektiert arbeiten. Das bedeutet nicht, dass die die ganze Zeit irgendwie lachend und springend durch die Gegend laufen.
Ja, oder? Ich würde auch unterscheiden zwischen, sagen wir mal, glücklich im Sinne von Moment. Mir geht es eher um die tiefe Zufriedenheit.
Ja, das ja.
Das ja, okay.
Keiner von denen, die ich getroffen habe, sagen dann irgendwann so, ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt wirklich mal wieder 8 Stunden am Tag in irgendeiner Produktionskontext
oder so, ja.
Das geht dann irgendwann nicht. Wenn du dich einmal rausbewegt hast, ist es sehr, sehr schwierig, wieder zurückzugehen in eine Struktur, obwohl sie leichter ist und obwohl alle wissen, dass es anstrengender ist, sich damit mit dieser Frage zu konfrontieren, wie möchte ich meine Zeit verbringen, wann ist sie mir wertvoll? Deswegen, das Buch ist an vielen Stellen ernst und hat an vielen Stellen Gedanken mit drin, die durchaus eine Schwere und eine Gravitation auch mal erzeugen. Obwohl alle denken, ach so, Zeitmillionäre, ach das ist aber schön, ne? Ach das würde ich aber auch gerne mal haben, mich jetzt mal hier in den Liegestuhl legen, wie geht das denn? Habe ich mit drin, bespreche ich auch mal. Der Kern ist aber ein anderer. Der Kern ist tatsächlich die Frage, was begreifen wir denn als sinnvoll? Und in diesen Zeiten, in denen uns sozusagen viel in der Zukunft an Herausforderungen zugemutet wird, um es mal zu umschiffen, das Thema Trump. Aber nicht nur der. Wenn der jetzt irgendwie das Pariser Klimaabkommen wieder zurücknimmt, schon allein das kommt einer Katastrophe gleich. Ja. Ja? Ist ein Aspekt der Katastrophe, die da auf uns zukommt. Und es sind ja viele andere auch noch. Das ist die eigene Zerrissenheit des Landes. Wir haben vor uns irgendwie so ein dunkles Loch, was Zukunft heißt. Wir wissen, es kommt, aber wir wissen nicht so richtig, was da drin ist. Und wir fürchten eigentlich auch ein bisschen davor. Es gibt sehr wenige, die sagen, die Zukunft, das wird eine Tipptopp-Geschichte. So, da freue ich mich schon richtig dolle drauf. Ne? Und für mich ist tatsächlich der Versuch zu gucken, welche Ideen gibt es eigentlich, die Mut machen, an die man anschließen kann, wo wir darauf zugehen wollen, wo wir eben merken,
wo Energie reinstecken sich irgendwie sinnvoll erscheint.
Genau.
Welche ist das denn zum Beispiel? Also wo hast du gesagt, also ist es dann ein Tauschsystem oder ist es eine Kommune oder ist es doch das Tippidorf? Also was ist das, wo du sagst, hier die 2, 3 Ideen müssen wir eigentlich mitnehmen oder sollten wir, um es nicht ganz so streng zu formulieren?
Also ich habe erstmal aussortiert, welches ist denn so das Problem, das die meisten Leute im Jetzt-Zustand am meisten drangsaliert. Nicht in der Zukunft, sondern jetzt, heute schon. Das heißt, das Ding, was wir in der Zukunft einfach besser machen können. Und das ist tatsächlich das Problem der Beschleunigung und der Zeit. Wir haben einfach alle, durch alle Schichten hinweg, das Gefühl, nicht mehr den Entwicklungen.
Wir laufen immer hinterher.
Genau.
Läuft jeden
Moment.
Immer hinterher.
Durch die Digitalisierung, durch wirtschaftliche Beschleunigungsprozesse, durch Globalisierung, also die großen Megathemen wirken sich auf uns selber aus, indem wir das Gefühl haben, wir kommen nicht mehr mit. Erstaunlicherweise ist genau dieser Punkt von Beschleunigung und von zu viel auch das, was ausgerechnet die Probleme verursacht. Klimatisch, Flüchtlinge und so weiter. Das heißt, da müssen wir ran. Und da gibt es
konkret,
ein paar
Hebel. Genau, sag mal die, weiß nicht, 3, 4 Dinge, die du für dich nach dem Jahr im Alltag dann auch änderst.
Also ich finde zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung ein total gangbares Mittel. Das ist jetzt nicht durch alle Schichten hinweg zu ad hoc sofort umsetzbar, aber es ist für einige schon machbar. Ja? Dass man einfach erstmal sagt, will ich mich wirklich komplett verkaufen, treibe ich damit auch weiter eine Produktivitätsspirale an, die dann auch wieder zu einer Konsumspirale führt. Ja? Je mehr ich irgendwie arbeite, umso mehr will ich mich belohnen, umso mehr treibe ich.
Und dann brauche ich wieder mehr Kohle, was auch immer dafür.
Also dieser Zirkel des Mehr überhaupt erstmal zumindest ein bisschen zu verlangsamen, wäre eine Idee. Die zweite ist, die für Leute gleichmäßig, also oder Leute gleichmäßig vom Zwang zu befreien, jener Zwang, der eben sagt, ich habe mich immer angestrengt im Leben, jetzt kommen die Flüchtlinge und wollen irgendwie mir das wegnehmen. Diese große Angst vor Massenarbeitslosigkeit durch Technisierung kannst du durch Grundeinkommen abmildern. Ja? Das heißt, das BGE ist so eine der fast einzigen wirklichen Utopien, die wir aber ganz pragmatisch vor Augen haben können. Und das Dritte ist, würde ich sagen, sowas wie resiliente Gemeinschaften zu bilden, Gemeinschaftsökologien, Ökonomien oder überhaupt wieder zu merken, Leute werden gebraucht. Leute werden in Zukunft gebraucht, die jetzt vielleicht einen Job haben, der wenig Status hat. In dem Moment, wo du sagst, nicht mehr derjenige ist reich, der eben viel durch seinen Job verdient, sondern der sich möglichst sinnvoll in eine Gemeinschaft einbringt, dann hast du plötzlich Krankenschwestern.
Sehr aufgewertet.
Ja. Pflegepersonal.
Reinigungspersonal.
Ja. Überhaupt diese ganzen Unterstützer, die dafür sorgen, dass irgendwie so eine Gesellschaft funktioniert. Also da geht es wirklich richtig um die Umbewertung irgendwie von Statusbegriffen. Und das können wir machen. Und wenn wir das machen und uns dafür einsetzen, wenn wir uns einfach alle jetzt entscheiden, dass wir das machen, dass wir Zeitwohlstand als einen sinnvollen Wohlstandsindikator finden und nicht das BIP, dann hätten wir was, auf das wir zugehen können und das tatsächlich andere Effekte abmildern kann. Ich kapiere mal gar nicht, warum irgendwelche Leute dem kritisch gegenüberstehen. Ich finde es die mega super Idee.
Aber es ist natürlich komplett gesellschaftlich mal eben neuer Maßstab etabliert. Also vorsichtig ausgedrückt ein relativ dickes Brett. Was ja nicht heißt, dass man es nicht machen und nicht versuchen soll. Ne? Das ist ja zwei unabhängige Argumente.
Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber es lohnt sich.
Was hast du über dich in dem ganzen Prozess gelernt, was dir vorher vielleicht nicht so klar war?
Dass ich gar nicht so faul bin, wie ich vorher vielleicht dachte. Ja, also ich hätte vorher eigentlich immer so gedacht, naja, ich schiebe Sachen auch ein bisschen dann auf bis zum letzten Drücker, dann werde ich erst richtig scharf gestellt oder eigentlich arbeite ich gar nicht so gerne. Und dann habe ich gemerkt, doch, ich arbeite eigentlich total gerne und wahrscheinlich sogar mehr als die meisten anderen Menschen da draußen.
Und was machst du gerne? Weißt du das? Kannst du das für dich sagen?
Ja, ich versuche gerne, Realität zu schnappen, sie zu kondensieren, sie zu verwandeln und sie dann sozusagen in unterschiedliche Milieus wieder einzuspeisen und zu gucken, was dann damit passiert. Also so ein kleiner Diskursantreiber zu sein, das macht mir einfach total viel Spaß. Und da eben auch, aber jetzt nicht so eine...
Nicht dogmatisch, nicht herzugehen und sagen, man muss das so machen.
Nee, macht doch, was ihr wollt, solange ihr glücklich seid. Ist doch alles cool, ne? Aber also nicht so pädagogisch irgendwie so daherkommen, wir müssen, sondern Leute, die Bock haben, in der Zukunft irgendwas noch mitzumachen, mitzugestalten, die auch keine Lust mehr haben, immer nur den alten Pfad hinterher zu laufen, mit denen halt wirklich lustvoll also auch zu spielen und zu experimentieren. Das ist mir tatsächlich total wichtig geworden, einfach Leute zu begleiten oder die mit mir kommen. So. Jedes Spiel, jedes Experiment macht etwas mit dir. Und das ist aber schön, weil du hast nicht sofort irgendwie die Last auf den Schultern, dass du jetzt für immer widerspruchsfrei so und so leben musst, weil da ist ja auch gerade die Linke oder überhaupt die Gesellschaft teilweise total gnadenlos auch. Ne? Sagst du, ja, aber einen Coffee-to-go-Becher habe ich dich schon mal tragen sehen oder so. Ne?
Ja, da muss man eine gewisse Widerspruchstoleranz einfach auch haben, auch sich selbst gegenüber, sonst wird man irgendwann nicht mehr handlungsfähig, weil man so streng mit sich ist, dass es irgendwann nicht mehr geht.
Also ein widerspruchsfreies Leben, glaube ich, und das ist auch so eine Erfahrung gewesen mit anderen Zeitmillionären, also die entpuppen sich dann erstmal, wo du dann an Stellen vielleicht auch siehst, ja krass, jetzt mache ich das, aber an der Stelle nicht. Sollte ich jetzt die Stelle umändern, funktioniert das auch. Also es ist auch manchmal wie so ein Domino-Effekt. Du wirst aber wahrscheinlich nie an der komplett widerspruchsfreien Ebene ankommen, aber du bewegst dich, ja. Und das ist eigentlich schon mal was total schön ist. Also das halt auch zu merken, dass ein anderes Leben jenseits der Hamsterräder, um nochmal darauf zurückzukommen, oder jenseits dieses ewigen Leistungs- und Effizienzdrucks möglich ist.
Das heißt, Glück hat auch was mit Gemeinschaft, hat was mit im Moment zu tun und hat was mit Sinn zu tun?
Wunderbar zusammengefasst, ja.
Greta Taubert war heute Abend zu Gast, hat das Buch geschrieben im Club der Zeitmillionäre. Eichborn Verlag ist es, ne?
Genau.
Und war heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank dafür.
War sehr schön, vielen Dank.
Und ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Ciao.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Preger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.